Trump treibt uns in den Wahnsinn und die Edelmetallpreise auf Rekordhochs. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Schutzinvest-Nachbörse von Montag, den 19. Januar 2026. Es ist jetzt 19.10 Uhr und kurz vorab, ich freue mich sehr über ein Abo, einen Daumen hoch oder auch das Aktivieren des Glockensymbols auf YouTube, damit Sie immer über die neuesten Beiträge informiert werden. Und wenn Sie wissen möchten, wie Sie von diesen täglichen Informationen und auch den vielen Fachbeiträgen des Schutzinvest-YouTube-Kanals profitieren können, indem Sie beispielsweise eine eigene Wertpapierstrategie entwickeln oder ein eigenes Wertpapierdepot aufbauen, sprechen Sie mich gerne an. Blicken wir zunächst wieder nach Asien. Die asiatischen Börsenplätze sind heute überwiegend mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Die Meldung, dass Chinas Wirtschaft im vierten Quartal 2025, wie von Experten und der Regierung erwartet, um 4,5% gewachsen ist und das Gesamtjahr die von der chinesischen Regierung als Ziel ausgegebenen 5% Wirtschaftswachstum erreicht worden sind, konnte an den chinesischen Börsen nicht für Auftrieb sorgen. Vielleicht ist ja auch ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass durch die offiziell gemeldeten Zahlen die Ziele genau erreicht worden sind. Immerhin bedeuten diese Zahlen aber auch, dass das letzte Quartal das geringste Wachstum seit dem Ende des Corona-Lockdowns vor 3 Jahren auswies. Nach Börsenschluss hat dann auch Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi wie erwartet vorgezogene Neuwahlen für den 8. Februar angekündigt. Sie will damit ihre hohen Zustimmungswerte nutzen, um die hauchdünne Parlamentsmehrheit der Koalition aus ihrer liberaldemokratischen Partei und der konservativ-neoliberalen Partei Ishin auszubauen, wenngleich das natürlich auch nicht ohne ein gewisses Risiko ist, dass diese Rechnung womöglich nicht aufgeht. Europa. Randnotiz: Die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam hat passend zum Start des Weltwirtschaftsforums in Davos heute Zahlen zu den Milliardären dieser Welt veröffentlicht. Demnach besaßen die rund 3.000 Milliardärinnen und Milliardäre 2025 ein Vermögen von 15,8 Billionen Euro. Die 12 reichsten Menschen vereinen nun mehr Geld auf sich als die 4 Milliarden Menschen der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, verdient dem Bericht zufolge in 4 Sekunden so viel wie ein Durchschnittsmensch in einem Jahr. In Deutschland ist die Zahl der Milliardärinnen und Milliardäre laut Oxfam um ein Drittel auf 172 Personen gestiegen. Das beherrschende Thema war heute aber natürlich die Androhung von Zöllen von US-Präsident Trump gegen die 8 europäischen Staaten, die an der Erkundungsmission in Grönland teilgenommen haben. Ich hatte am Freitagabend ja schon berichten können, dass er mit diesem Gedanken spielte. Am Samstagnachmittag verkündete er sie dann tatsächlich. Zusätzliche Zölle von 10% auf alle Warenexporte der 8 Staaten in die USA ab dem 1. Februar. Und ab dem 1. Juni sogar zusätzliche Zölle von 25%, und zwar so lange, bis die USA ein Abkommen über den vollständigen Kauf von Grönland erzielt hätten. Damit dürfte das vor Monaten ausgehandelte Zollabkommen zwischen der EU und den USA, das in dieser Woche im Europaparlament zur Abstimmung gekommen wäre, auf Eis gelegt sein, zeigt es doch, dass solche Vereinbarungen keinerlei Bestand haben, wenn bzw. weil Trump macht, was er will. Und die ganze Situation zeigt natürlich traurigerweise auch, dass Trump quasi nach Belieben meint, erpressen zu können, wen immer er will. Regelbasierte Ordnung? Egal. Getroffene Vereinbarungen? Schnee von gestern. Jahrzehntelange Allianzen und Verbindungen? So what? Die Vertreter der Europäischen Union wollen jedenfalls wohl am Donnerstag zu einem Sondergipfel zusammenkommen, um dort eine geeignete und koordinierte Reaktion zu besprechen. Dabei soll auch besprochen werden, ob ein EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung namens Anti-Coercion Instrument gezogen werden soll, das wohl Gegenzölle gegen US-Waren im Wert von 93 Milliarden Dollar bereits ab dem 7. Februar ermöglichen würde. Zudem könnten US-Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden oder für bestimmte Produkte Ein- und Ausfuhrbeschränkungen erlassen werden. Welche Maßnahmen auch immer, 15 der 27 EU-Mitgliedstaaten müssten diesen zustimmen, damit sie wirksam werden können. Zu der eigentlichen militärischen Entsendung, die Grund für Trumps Ausraster war, erklärten die 8 Staaten, Zitat: Als Alliierte der NATO sind wir der Stärkung der Sicherheit in der Arktis verpflichtet. Dies ist ein gemeinsames transatlantisches Interesse. Die Übung Arctic Endurance stellt für niemanden eine Bedrohung dar. Wir stehen in voller Solidarität an der Seite des Königreichs Dänemark und der Bevölkerung Grönlands. Aufbauend auf dem letzte Woche begonnenen Prozess sind wir bereit, in einen Dialog einzutreten, auf Grundlage der Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität. Wir stehen fest zu diesen Prinzipien. Pikant dabei auch, als vor einigen Wochen die nationale Sicherheitsstrategie der USA veröffentlicht wurde, fand das ach so wichtige Grönland überhaupt keine Erwähnung. Die EU-Kommission jedenfalls äußerte, dass sie im Grönland-Konflikt mit den USA vorerst auf Dialog setzen will. Zitat: Aus den Konsultationen unter den EU-Staats- und Regierungschefs, einschließlich Präsidentin von der Leyen, geht klar hervor, dass die Priorität darin besteht, den Dialog zu suchen, nicht zu eskalieren und die Verhängung von Zöllen zu vermeiden. Zitat Ende. Grund sei, dass die Verhängung weiterer Zölle letztlich Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks schädigen würden. Im US-Parlament regte sich am Wochenende scheinbar auch erster Widerstand gegen die Zollandrohung von Trump. Die beiden Co-Vorsitzenden der parteiübergreifenden NATO-Beobachtergruppe des Senats, die demokratische Senatorin Shaheen und der republikanische Senator Tillis, erklärten, eine solche Rhetorik helfe Gegnern wie Kreml-Chef Wladimir Putin und Staats- und Parteichef Xi Jinping, Zitat, die eine Spaltung der NATO sehen wollen. Und, Zitat, zu einer Zeit, in der viele Amerikaner bereits über steigende Lebenshaltungskosten besorgt sind, würden diese Zölle die Preise sowohl für Familien als auch für Unternehmen erhöhen. Wir fordern die Regierung auf, die Drohungen zu beenden und auf Diplomatie zu setzen. Ich denke, das hören wir als Europäer natürlich sehr gerne, aber gleichwohl steht zu befürchten, dass das eben auch nur vereinzelte Stimmen von republikanischen Senatoren sind und dann von solchen, die bei den nächsten Midterm-Wahlen nicht zur Wiederwahl anstehen. Aus europäischer Sicht geht es nun äußerst verzwickt darum, Trump einerseits die Stirn zu bieten, ohne zugleich andererseits die Lage zu sehr zu eskalieren. Und da möchte ich irgendwie auch nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken. Das halte ich für sehr schwer. Allerdings bin ich persönlich auch ganz klar auf Seite derer, die sagen, es reicht jetzt, wir müssen uns wehren, auch wenn es wehtut. Die Tatsache, dass Trump jetzt so viel politisches Kapital in diese Grönlandfrage geworfen hat, dass er vielleicht sogar gar nicht mehr zurück kann, macht das Ganze natürlich auch nicht leichter. Einerseits heißt es ja immer, dass Trump nur bei starkem Druck zurückrudert. Vielleicht kann das Ganze andererseits aber auch nur inneramerikanisch gelöst werden durch eine überparteiliche Initiative im Kongress. Aber eine koordinierte Auflehnung gegen Trump konnte ich zumindest bisher nicht erkennen. Und um das auch einmal mit zu erwähnen, leider wirkt sich das Ganze natürlich auch auf das Außenbild der NATO aus. Möglicherweise ist hier sogar schon ein irreparabler Schaden entstanden, denn was müssen andere Mächte wie beispielsweise Russland und China für einen Eindruck gewinnen mit Blick auf die Glaubwürdigkeit des Beistandsversprechens und der atomaren Abschreckung der USA? Ich möchte das kaum weiterdenken. Gewisse Personen werden sich gerade aber sicherlich die Hände reiben, und zwar kräftig reiben, und wahrscheinlich einmal mehr die Champagnerkorken knallen lassen. Und das wäre das alles nicht schon genug, setzte Trump dem Ganzen sogar noch eine Spitze oben auf. Der norwegische Ministerpräsident Støre und der finnische Präsident Stubb hatten in einem Brief an Trump dessen Entscheidung kritisiert, Strafzölle gegen europäische Verbündete wegen deren Weigerung zu verhängen, den USA die Kontrolle über Grönland zu überlassen. Und Trumps Antwort lautete, Zitat, lieber Jonas, also Støre, in Anbetracht der Tatsache, dass Ihr Land entschieden hat, mir nicht den Friedensnobelpreis dafür zu geben, dass ich 8 Kriege plus beendet habe, fühle ich mich nicht länger verpflichtet, rein an den Frieden zu denken. Zitat Ende. Er könne nun darüber nachdenken, was, Zitat, gut und richtig für die Vereinigten Staaten von Amerika sei. Wohlgemerkt, liebe Zuschauerinnen und Zuhörenden, das ist keine Satire, das ist ernst. Das ist die Trump'sche Realität. Interessant finde ich eine Idee, wie man Trump vielleicht von einer ganz anderen Seite her treffen oder gar zum Umdenken bewegen könnte. So fordern erste deutsche Politiker nämlich einen Boykott der in diesem Jahr in den USA, Kanada und Mexiko stattfindenden Fußball-WM. Denn ein solcher Boykott würde Trump an seiner empfindlichsten Stelle treffen, an seiner Eitelkeit. Zugleich wären die wirtschaftlichen Folgen eines Boykotts, anders als bei Gegenzöllen zum Beispiel, für Europa gering. Der Imageschaden für die USA und für Trump hingegen wäre riesig, denn eine Weltmeisterschaft ohne die europäischen Mannschaften wäre medial sicherlich weitgehend irrelevant. Ich muss sagen, mir gefällt die Idee, und sie wäre ja auch folgerichtig, wenn man seine Mannschaft nicht in ein Land schicken will, das einem Verbündeten mit dem Einsatz militärischer Gewalt droht und zur Abgabe von Territorium erpressen will. An der Stelle kommen mir einige Worte von Winston Churchill in den Sinn. Zitat: Dies ist keine Zeit für Leichtigkeit und Komfort. Es ist die Zeit zu wagen und auszuhalten. Angesichts der heutigen Ereignisse und Nachrichtenlage, ist es natürlich alles andere als verwunderlich, dass die europäischen Börsen heute im Minus geschlossen haben. Besonders litten Automobilwerte und Luxuswerte und Impulse von den US-Börsen fehlten heute zudem, da sie wegen des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen sind. Stand jetzt ist davon auszugehen, dass die US-Börsen aber morgen ebenfalls klar im Minus tendieren werden, wenngleich genau diese Börsen auch nochmal ein Punkt werden, der Druck auf Trump ausüben könnte. Denn vor den Midterm-Wahlen im kommenden November kann es sich Trump eigentlich nicht leisten, seine Wählerschaft mit einem durch ihn ausgelösten schwachen Aktienmarkt zu vergraulen. Trotz geschlossener Börsen aber auch heute noch der Blick in die USA. Leider gibt es eine weitere erwähnenswerte Nachricht mit Blick auf US-Präsident Trump, denn der hat verkündet, dass ein sogenannter Friedensrat, das Board of Peace, die palästinensische Übergangsverwaltung im Gazastreifen überwachen soll. Dabei entscheidet natürlich nur der US-Präsident darüber, wer Mitglied werden kann. Und scheinbar hält dieser zum Beispiel Russlands Präsident Putin für einen geeigneten Kandidaten. Einladungen erhielten rund 60 Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz, aber beispielsweise auch der türkische Präsident Erdogan, Ägyptens Staatschef Al-Sisi und Argentiniens Präsident Milei. Das Ganze will Trump dann auch noch teuer bezahlen lassen. Die mehr als dreijährige Mitgliedschaft in diesem Friedensrat soll derzeit eine dezente Milliarde Dollar kosten. Dem Rat sollen unter anderem auch US-Außenminister Marco Rubio, der frühere britische Premierminister Tony Blair, der Schwiegersohn von Trump, Jared Kushner, Trumps Sondergesandter Steve Witkoff, der Milliardär und CEO des US-Vermögensverwalters Apollo Global Management, Mark Rowan, Weltbankpräsident Ajay Banga und Trump-Berater Robert Gabriel angehören. Unsere Bundesregierung jedenfalls reagierte verhalten darauf, Zitat: Für diese Einladung danken wir. Das Ziel, dem Frieden in der Welt zu dienen, das teilen wir. Der Kern des deutschen Interesses ist es, den Gaza-Konflikt dauerhaft beizulegen. Sehr passend zum Thema Zölle kam dann heute auch noch eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft heraus. Diese zeigt aufgrund einer Analyse von 25 Millionen Lieferdatensätzen für Waren in einem Gesamtwert von fast 4 Billionen Dollar, dass die Zölle nicht die ausländischen Exporteure, sondern die amerikanische Wirtschaft selbst belasten. Die US-Zolleinnahmen stiegen im vergangenen Jahr zwar tatsächlich um rund 200 Milliarden Dollar, doch nur etwa 4% der Zolllast trugen ausländische Exporteure, während 96% auf US-Käufer abgewälzt wurden. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Zölle tatsächlich ein fettes Eigentor sind. Aber das würde Trump, denke ich, zu allerletzt, wenn überhaupt jemals, zugeben. Er würde natürlich betonen, dass die Zolleinnahmen um 200 Milliarden Dollar gestiegen sind, aber niemals erwähnen, dass das zu Lasten der amerikanischen Bevölkerung ging. Dass also die amerikanische Bevölkerung diese 200 Milliarden Dollar gezahlt hat an die US-Regierung, wenn man so will, wird da sicherlich verschwiegen werden. Was wäre das also für ein fantastisches Ergebnis, wenn der Supreme Court, da wird mir quasi auch fast jeden Tag mit gerechnet, in den USA die Zölle Trumps als nicht rechtmäßig einstufen würde? Wegen der enormen Bedeutung und Auswirkungen dessen, das habe ich ja hier schon einmal gesagt, glaube ich aber irgendwie nicht daran, dass eine solche Einstufung der Unrechtmäßigkeit erfolgen wird, selbst wenn sie dem amerikanischen Recht entsprechen würde. Rohstoffe und Metalle, trotz der Bedrohung durch neue US-Zölle und eine Gegenreaktion der Europäischen Union, was die weitere konjunkturelle Entwicklung der Weltwirtschaft und damit verbunden die Nachfrage nach Rohöl belasten könnte, ist der Ölpreis heute weitestgehend stabil geblieben und sogar ganz leicht gestiegen. Kräftig zugelegt haben heute aber einmal mehr die Edelmetalle und mit Blick auf die Gefahr einer sich abschwächenden Wirtschaft aufgrund des Zollstreits erstaunlicherweise auch der Kupferpreis. Gold und Silber schlossen dabei auf neuen Allzeithochs, was angesichts der politischen Nachrichtenlage wohl niemanden verwundern dürfte. Schauen wir auf die Schlussstände von heute. Nikkei 225, ein Minus von 0,7% auf 53.584 Punkte. Der CSI 300 konnte ganz leicht mit 0,1% plus zulegen auf 4.735 Punkte. Der Hang Seng verlor 1,1% auf 26.564 Punkte. Der Sensex gab um 0,4% nach auf 83.246 Punkte. Der DAX verlor 1,3% auf 24.959 Punkte. Der Eurostoxx 50 Index sogar 1,7% auf 5.926 Punkte. Das Gold konnte um 1,9% zulegen auf ein Allzeithoch von 4.672 Dollar je Feinunze. Der Silberpreis sogar 5,6% auf ein neues Allzeithoch von 94,37 Dollar je Feinunze. Kupfer legte um 1,2% zu auf 12.935 Dollar je Tonne. Und das Barrel Brent Öl konnte um 0,2% zulegen auf 64,07 Dollar. Kommen wir damit zum heutigen Schützenfest Börsenquiz. Die Lösung von gestern lautete übrigens zweitens: Opposition bezeichnet am Aktienmarkt Aktionäre, die durch Gegenanträge in der Hauptversammlung einer AG abweichende Beschlüsse durchzusetzen versuchen. Das Börsenquiz von heute lautet: Was wird am Kapitalmarkt im Allgemeinen als eine optimierte Kapitalstruktur einer Aktiengesellschaft angesehen? Ist das erstens eine möglichst geringe Eigenkapitalquote, damit das Unternehmen mit dem aufgenommenen Fremdkapital als Hebel seine Erträge erheblich steigern kann, solange die mit dem Fremdkapital erzielte Rendite über dem Kreditzins liegt? Oder ist das zweitens eine möglichst geringe Fremdkapitalquote, damit das Unternehmen nicht abhängig ist von externen Kreditgebern wie beispielsweise Banken, ganz nach der eisernen Devise, gebe nicht mehr Geld aus, als du hast? Oder wird darunter vielmehr drittens eine Struktur angesehen, die einen Anteil von ca. 35-50% Eigenkapital bzw. ca. 50-65% Fremdkapital ausweist? Die Auflösung gibt's morgen. So viel zum Börsenquiz von heute. Damit einen guten Abend, eine gute Nacht und bis hoffentlich morgen. Ihr und euer Jens Kregelow.